Wer heute Rudolf Erich Raspe noch kennt, der kennt ihn als Verfasser der Lügengeschichten des Barons von Münchhausen. Und genau aus denen möchte ich gleich auch ein Kapitel vorlesen. Zunächst aber kurz zu Raspe selbst. 1736 wurde er in Hannover geboren. Er war ein sehr vielseitiger Gelehrter der Aufklärung, der in ganz verschiedenen Disziplinen kreativ war und forschte, als Altertums-, Kunst- und Geschichtswissenschaftler, als Geologe und Mineraloge, als Schriftsteller, Übersetzer, Rezensent und Herausgeber tritt er in Erscheinung. Er lebte einige Jahre in Kassel, war im Dienste des Landgrafen Friedrichs II. Er lehrte als Professor hier am Collegium Carolinum und gab auch eine Zeitung heraus, den Kasselschen Zuschauer. Ja, Raspe blieb leider nicht in Kassel aus guten Gründen. Er entwendete Münzen aus der fürstlichen Sammlung und musste möglichst schnell fliehen nach England 1775. Hier arbeitete er zunächst vor allem als Übersetzer und publizierte dann 1786 die erste Fassung seiner Münchhausen-Erzählungen auf Englisch. Dann erschienen in rascher Folge 5 weitere Ausgaben. 1794 verstarb Raspe am Fleckfieber. Ja, und ich lese jetzt das sechste Kapitel der Münchhausen-Erzählungen. Und zwar nach der Ausgabe von 1786. Ich war nicht immer erfolgreich. Eines Tages hatte ich das Pech, von einer Übermacht überwältigt und zum Kriegsgefangenen gemacht zu werden. Ja, noch schlimmer, was aber bei den Türken üblich ist. Ich wurde als Sklave verkauft. In dieser demütigenden Lage war meine tägliche Aufgabe zwar nicht gerade anstrengend und kräfteraubend, aber ziemlich seltsam und lästig. Ich musste nämlich die Bienen des Großsultans jeden Tag zu ihren Weidegründen treiben, sie den ganzen Tag lang beaufsichtigen und gegen Abend wieder in ihre Bienenstöcke treiben. Eines Abends vermisste ich eine Biene und bemerkte bald, dass zwei Bären über sie hergefallen waren, um sie wegen des Honigs, den sie mit sich trug, in Stücke zu reißen. Ich trug keine brauchbare Waffe bei mir, sondern nur das silberne Beil, welches das Abzeichen der Gärtner und Landarbeiter des Sultans ist. Ich warf es den Räubern entgegen, in der Absicht, sie abzuschrecken, und befreite tatsächlich die arme Biene. Aber durch eine ungeschickte Armbewegung meinerseits flog das Beil aufwärts und stieg, bis es den Mond erreichte. Wie sollte ich es zurückgewinnen? Wie wieder herunterbringen? Ich erinnerte mich, dass türkische Bohnen sehr schnell wachsen und eine erstaunliche Höhe erreichen. Augenblicklich pflanzte ich eine ein. Sie wuchs und rankte sich um eines der Hörner des Monds. Also hatte ich nichts anderes mehr zu tun, als auf der Bohnenranke zum Mond hochzuklettern, wo ich auch wohlbehalten eintraf. Es mir aber in einer Umgebung, in der alles silbern glänzt, eine ziemliche Mühe bereitete, mein Beil zu finden. Schließlich fand ich es in einem Haufen von Häcksel und Stroh. Nun wollte ich zurückkehren, doch, oh Schreck, die Sonnenhitze hatte meine Bohnenranke ausgedörrt. Für meinen Abstieg war sie vollkommen unbrauchbar. Deshalb machte ich mich ans Werk und flocht aus dem Stroh ein Seil, so lang und so gut, wie es mir möglich war. Dieses schlang ich um eines der Hörner des Monds und glitt bis zu seinem Ende hinunter. Hier angelangt, hielt ich mich mit der linken Hand fest und hieb mit dem Beil in meiner rechten Hand den oberen, nutzlos gewordenen Teil des Seils ab, der mich, an das untere Ende gebunden, ein Stück weiter nach unten gelangen ließ. Doch dieses wiederholte Abhauen und Zusammenknüpfen des Seils verbesserte dessen Qualität nicht und brachte mich auch nicht zum Landgut des Großsultans hinunter. Ich befand mich mindestens 4 oder 5 Meilen über der Erde, als das Seil schließlich riss. So heftig fiel ich auf den Boden, dass ich mich betäubt wiederfand und zudem in einer mindestens 9 Faden tiefen Grube, die mein Körper, der aus so großer Höhe gefallen war, in die Erde gerissen hatte. Ich erholte mich, wusste aber vorerst nicht, wie ich herausgelangen sollte. Doch grub ich mir schließlich mit meinen Fingernägeln, in Klammern steht die Ergänzung, die Nägel des Barons waren damals 40 Jahre lang gewachsen, eine Art Stufen oder eine Treppe und kam bald leichterdings oben an. Wenig später wurde Frieden mit den Türken geschlossen. Und da ich meine Freiheit wieder gewonnen hatte, verließ ich St. Petersburg gerade zur Zeit jener Revolution, durch die der Zar in seiner Wiege, seine Mutter, der Herzog von Braunschweig, ihr Vater, Feldmarschall Munich und viele andere nach Sibirien verbannt wurden. Der Winter war damals in ganz Europa so streng, dass seither die Sonne Frostbeulen trägt. Bei meiner Heimreise erlebte ich deshalb unterwegs größere Unannehmlichkeiten, als ich sie während meiner Hinreise erlebt hatte. Ich reiste mit der Postkutsche, und als ich mich in einer engen Gasse befand, befahl ich dem Postillon, in sein Horn zu stoßen, damit uns niemand in der engen Gasse entgegenkam. Er blies mit aller Macht, aber seine Anstrengung war vergeblich, da er seinem Horn keinen Ton zu entlocken vermochte. Was unerklärlich und auch ziemlich unglücklich war, denn tatsächlich kam uns wenig später eine andere Kutsche entgegen und es ging nicht weiter. So stieg ich aus dem Gefährt und platzierte es, da ich ziemlich kräftig war, mitsamt Rädern und Gepäck auf meinem Kopf. Hierauf sprang ich über eine wohl 9 Fuß hohe Hecke in ein Feld, was angesichts des Gewichts der Kutsche nicht ganz einfach war, und gelangte wieder auf den Weg, indem ich hinter der anderen Kutsche erneut über die Hecke sprang. Dann ging ich zurück zu den Pferden und brachte sie, eins auf dem Kopf und ein anderes unter dem linken Arm, auf dieselbe Weise zu unserer Kutsche, spannte sie wieder an und wir fuhren zum nächsten Gasthaus am Ende unserer Etappe. Ich hätte Ihnen noch erzählen sollen, dass das Pferd unter meinem Arm ziemlich lebhaft und noch nicht 4 Jahre alt war. Als ich zum 2. Mal über die Hecke sprang, drückte es seine Abneigung gegen diese gewaltsame Art der Fortbewegung aus, indem es ausschlug und schnaubte. Doch stellte ich seine Hinterbeine ruhig, indem ich sie in meine Manteltasche steckte. Nachdem wir im Gasthaus angekommen waren, erfrischten sich mein Postillon und ich. Er hängte sein Horn an einen Nagel beim Küchenfeuer und ich setzte mich ihm gegenüber. Plötzlich vernahmen wir ein Tätereté, Tätereté. Wir blickten uns um und erkannten, warum der Postillon sein Horn nicht hatte blasen können. Die Töne waren im Horn festgefroren gewesen und kamen nun, da sie auftauten, hell und klar und zur Ehre des Kutschers heraus, so dass dieser ehrliche Mann uns eine ganze Weile lang mit den verschiedensten Melodien ergötzte, ohne seinen Mund auch nur ans Horn zu setzen. Darunter der Marsch des Preußenkönigs oder über die Hügel und Täler, dazu viele weitere beliebte Melodien. Endlich endete die Auftauungsunterhaltung, so wie ich diesen kurzen Bericht über meine russischen Reisen enden werde. Einige Reisende sind gewieft darin, mehr zu erzählen, als womöglich tatsächlich stimmt. Falls einige der hier Versammelten an meiner Glaubwürdigkeit zweifeln, möchte ich diesen bloß sagen, dass ich sie wegen ihres mangelnden Glaubens bemitleide und sie hiermit auffordere, die Runde zu verlassen, bevor ich mit dem 2. Teil meiner Abenteuer beginne, die sich ebenso strikt auf Fakten stützen wie die bisher berichteten.